hört auf zu zündeln und weg mit dem Populismus.
Das Charisma eines Eimers Sand mit einem Stück Knäckebrot drin.
Hat, weil Laschet hat unglaublich viel Angriffsfläche.
Der Privatmann Thomas, weil ich bin ja auch...
Niemand hat die Absicht, ein Internet zu errichten. Liebe Landsleute, wir sind zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihr Facebook-Account genehmigt wurde. Folgt ihr den totalen Tweets?
Wir wollen mehr Kommentare bei Facebook und Twitter schreiben.
Der digitale Frühschoppen mit Andreas Rako und Thomas Krause.
Ole, 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 ole. Jetzt bin ich schon wieder zuerst gewesen.
Ne? Da bist du ganz schnell drin. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, lieber Thomas.
Ja.
Wie ist es bei euch?
Herzlich willkommen.
Alles in Ordnung? Aufgeregt? Wir sind ja der gläserne, der komplett transparente
Podcast. Absolut transparent.
Wir zeichnen nämlich jetzt kurz vor dem Spiel, vor dem Triumph gegen Ungarn auf. Also so. Wir wissen noch nicht, dass es ein Triumph ist, aber wir ahnen es.
Andreas, wie ist denn dein Tipp?
Ich sage 3-0 für Deutschland, ja.
Das ist aber sehr konservativ, oder?
Konservativ, aber so bin ich halt. Konservativ.
Aber konservativ ist ja auch ein gutes Stichwort. Guck mal, wir leiten von einem Thema direkt auf das Hauptthema über.
Ja.
Ja. Andreas, du hast die Thesen heute geschrieben. Heute
kurz und knapp, genau.
Genau. Und heute, genau, was trinkst du?
Ich habe ein schönes Weizenbier. Einfach mal so Stammtisch, ne? Damit wir hier nicht auf Stammtischniveau runtergehen, habe ich mir einfach mal ein Weizenbier.
Wieso? Weizenbier hat nichts mit Stammtisch zu tun?
Ja, oder? Weiß ich jetzt auch nicht.
Naja, deshalb trinke ich als ausgleichend, als hätten wir uns abgesprochen, ein Guinness. Hm. Also ehrlich. Eine sehr hopfige Sendung heute.
Ja.
Und
Bierzeltatmosphäre.
Als Kontergetränk trinke ich noch einen Espresso. Allerdings muss ich da sagen, ist da auch noch ein bisschen Williams 2000 drin.
Oha.
Also ein paar Umdrehungen müssen sein. Warum auch immer. Gut, aber wir fangen an. Wir haben heute uns mal die Kanzlerkandidatinnen der nächsten Bundestagswahl vorgenommen. Und dazu muss ich aber auch sagen, wir dürfen das erste Mal selbstreferenziell sein, aus Gründen, weil zur Vorbereitung auf diese Sendung könnt ihr euch nochmal unsere Sendung, die wir im November letzten Jahres aufgezeichnet haben.
Das ist schon so lange her wieder, meine Güte, ja.
Wer kann Kanzler anhören? Wir verlinken euch das natürlich in den Shownotes. Und dementsprechend, ja, würdet ihr, also da haben wir nochmal alle alten Bundeskanzler und Kanzlerinnen abgearbeitet.
Oder.
Da haben wir uns also geguckt, wer könnte das sein. Da waren interessante Spekulationen und auch Geheimtipps dabei. Jetzt wissen wir mehr, wer im Ring steht. Und ich würde sagen, Andreas, du haust mal einfach die erste These raus. Oder wolltest du noch einleitende Worte weitersprechen?
Wir kommen mal gleich weiter, genau. Okay. Die Kanzlerinnenwahl der Qual. Annalena Baerbock, Armin Laschet oder Olaf Scholz? Ja, Thomas, wie ist denn deine erste Einschätzung? Sind das Wunschkandidaten? Was sagst du?
Ja, jetzt ist wieder meine Videokamera ausgegangen, habe ich hier. Hörst du mich noch, Andreas?
Ich höre dich noch, red einfach weiter, unsere Hörerinnen
können uns einfach weiter.
Ja,
genau. Und zwar ist es so, es ist ja schwer, die Frage ist ja, wie soll ich das jetzt betrachten? Soll ich das aus meiner eigenen Person betrachten? Also soll ich sagen, einfach... Ich bin jetzt der Privatmann Thomas, weil ich bin ja auch in einem Herzen Journalist, Publizist. Ich weiß nicht, ich tue mich immer schwer mit solchen Begrifflichkeiten.
Ja, komm, red einfach drauf los. Was hältst du von diesen drei Kandidatinnen?
Genau,
also sind ja zwei
ganz,
Männer,
ganz
zwei,
schwierig.
Eine Frau.
Ich fang mal mit dem Einfachsten an, und zwar ist das für mich Olaf Scholz. Olaf Scholz hat für mich das Charisma eines Eimers Sand mit einem Stück Knäckebrot drin. Will sagen, sehr, sehr trocken, und durch diese BaFin-Geschichte und seine Rolle dabei als noch amtierender Finanzminister hat das für mich also einen sehr faden Beigeschmack, und auch kann ich mich nicht identifizieren mit ihm, oder ich kann ihn nicht identifizieren als eine Figur der SPD oder eine Führungsfigur der SPD, also ganz, ganz schwierig für mich zu sagen, da irgendwie was zusammenzubringen, zu sagen, dem traue ich also zu, Deutschland zu führen? Nee, da komme ich absolut nicht drauf klar. Das ist für mich keine Führungsfigur. Nüchternheit muss ja nicht verkehrt sein, aber das ist für mich an der Grenze zum Schlafbefehl. Das ist jetzt vielleicht natürlich ungerecht oder an der Person
auch festgemacht. Er ist ja auch gefühlt immer in der Bundesregierung. Ich glaube, zwischendurch war mal regierender Bürgermeister, ist er nicht, aber hier ne, in Hamburg, wie ist das denn überhaupt? Oh Gott, das komme ich gerade durcheinander. Hamburger Bürgermeister, erster Bürgermeister.
Genau, erster Hamburger Bürgermeister.
Ja, genau, aber Ministerpräsident von Hamburg sozusagen. Nein, das war ja zwischendurch, ne? Und er war ja schon immer irgendwie Minister und ja, irgendwie schon komisch. Ja, das stimmt.
Gar keine Frage.
Ja, und
was sagst du denn zu ihm? Machen wir es doch einfach
also,
so.
Ich kann mich dem ja nur anschließen. Du hast die wichtigsten Stichpunkte genannt. Wirecard-Affäre, BaFin und eben ne, diese Problematik. Und das ist jetzt vielleicht so ein bisschen, keine Ahnung, ob das hierher gehört. Doch, ich finde schon. Es ist halt einfach so ein Kandidat, wo du im Grunde vorher weißt, dass der ja höchstwahrscheinlich Dritter wird oder sowas, ne, weil es einfach nicht klappen wird. Also wir haben ja, bei der SPD sieht man ja so, ich glaube, der, weißt du, oder frag ich mal so, hast du eine Ahnung, wann der letzte Kanzlerkandidat der SPD einen Nachnamen hatte, der nicht mit S anfängt? Ich habe nachgeguckt, ja.
Mit S.
Wann meinst du, war das letzte Mal?
Also der Kanzlerkandidat, also wir haben dann Steinmeier gehabt. Wir haben
Steinbrück natürlich, genau.
Steinbrück, Scholz. Dann kam ja, ganz langsam.
Genau, Scharping.
Das ist auch, Mensch, jetzt habe ich gedacht.
Deswegen fand ich so gelandet. Interessant, ne? Und davor war es Lafontaine, 1990.
Oskar Lafontaine, war natürlich eine ganz besondere Frage.
Zwischendurch Gerd Schröder, ich glaube 98 bis 2005 war er immer der Kandidat und dann auch zweimal gewählt worden. Also immer mit S, hat jetzt nichts zu bedeuten, aber Alter,
ich wollte gerade sagen, weil apropos Steinmeier, ein hervorragender Außenminister, aber als Kanzlerkandidat auch absolut verschissen und genauso auch Olaf Scholz für Europa, wie heißt der denn? Habe ich jetzt was?
Martin Schulz.
Martin Schulz.
2017 war der ja der Kandidat.
So,
Martin Schulz hat einfach der. Da erinnern wir uns ja dran, der war kurz vor der Wahl noch mit weitem Abstand, mit großem Abstand vor Merkel, ne? Also der hat ja die Umfragen alle gewonnen, also bis kurz vor, ich weiß gar nicht, bis Juni, Juli, glaube ich, war das so. Und dann kam irgendwann dieser Absturz, ne?
Genauso geht's ja jetzt auch Annalena Baerbock. Die war ja auch absolut gehypt und ist jetzt durch so ein paar Kleinigkeiten, sage ich mal, da bräuchte es eigentlich einen ganzen Abend, um das zu, aber da kommen wir ja auch in der dritten These noch dazu. Aber da geht's jetzt auch gerade so ein bisschen runter. Was sagst du denn zu Annalena Baerbock, Andreas?
Also Annalena Baerbock, muss ich ehrlich sagen, habe ich nie so richtig auf dem Schirm gehabt. Also jetzt sagen wir mal, bis sie Vorsitzende der Grünen wurde. Ich habe auch ehrlich gesagt, das ist noch gar nicht so lange her, habe ich mit Freunden zusammengesessen und habe steif und fest, und du weißt, ich habe so ein bisschen politischen Einblick immer, aber habe irgendwie gesagt, naja, die kommt ja auch aus dem Osten, ne? Weil die war ja mal Vorsitzende in Brandenburg der Grünen, aber sie ist ja, was ich inzwischen weiß, aus Hannover, also ist Niedersächsin, was ja auch egal ist, ob Ost oder West, das will ich jetzt gar nicht irgendwie damit klassifizieren. Aber sie ist mir nie so richtig aufgefallen und ich habe sie immer so ein bisschen gesehen, na gut, sie hat mit einer Realo-Frau neben Habeck, hat man halt einfach gesagt, hat diesen Geflügel halt gestärkt. Aber ich will sie auf nichts reduzieren. Ich finde auch teilweise sehr, sehr krass, wie sie angegangen wird. Da ist auch, glaube ich, nicht nur steckt dahinter ihre ganze, meiner Meinung nach, sehr unprofessionelle Veröffentlichung ihres Lebenslaufs und diese ganzen, der Umgang damit, das war unprofessionell. Das haben wir
bei Laschet aber auch ähnlich.
Auf den kommen wir noch, auf den Burschen kommen wir noch.
Entschuldigung, ich wollte nicht spoilern.
der Papa von Joe Laschet, wie ihn viele ja nennen. Aber nein, bei Annalena Baerbock sehe ich es halt so ein bisschen, sie ist offensichtlich eine sehr Macht, sie hat Bock auf Macht, was ja auch in Ordnung ist, wenn man Kanzlerin werden will. Ist aber andererseits auch dann sehr dünnhäutig, empfinde ich zumindest so, dass es dann wieder heißt, diese Angriffe sind teilweise sehr unfair, aber hey, in der Politik, wir müssen nur mal zurückgehen auf die 70er, 60er Jahre, ne, oder gucken wir mal an, was Adenauer über Brandt damals gesagt hat, ne, Alias und so
der
weiter.
Der Herr badet gerne lau, ja.
Ja, ne, oder ne, Alias Fram oder der, so, ne, genau. da sind ja viele auch immer linke Nummern gelaufen, immer miese Nummern.
Nummern, aber nicht im Sinne von links,
nein,
sondern von links.
Nein, überhaupt nicht politisch eingesetzt. Aber um Baerbock nochmal zu sagen, also ich glaube auch nicht, dass es ein Problem ist, dass sie keine Regierungserfahrung bisher hat. Ich halte es für überhaupt kein Problem. Und das macht mich dann wirklich wütend, wenn es dann heißt, ja, sie hat ja zwei kleine Töchter, wie kann das denn angehen? Ne? Also das ist egal, ob Mann oder Frau, ja. Wer Kinder hat, der muss immer schauen, wie er das vereinbaren kann, Familie ja. und Beruf, welcher Beruf das auch immer ist. Also da tut man ihr komplett Unrecht. Andererseits finde ich manchmal, dass da zu viel reklamiert wird, oh, ist ja unfair und man geht sie zu hart an. Aber so ist das Geschäft nun mal. Ne? Also das sollte sie auch vorher wissen.
Genau, müssen. Da darf man nicht zimperlich sein. Das war ja auch nicht nur in den 70er, 80ern, das hat sich über die 90er bis in die Nullerjahre fortgezogen. Da darf man leider nicht zimperlich sein, beziehungsweise hat das alles ja nochmal eine andere Dimension bekommen, seit die AfD im Bundestag ist und einfach den Online-Wahlkampf, der aber auch über die Wahlkampfzeit hinausgeht.
Ja.
Dazu haben wir auch, packen wir euch in die Shownotes auch von Zeit Online noch ein Podcast. Ich oute mich heute als Nathalie Krams Fanboy. Das ist eine Ausgabe, das Politikteil heißt, glaube ich, der Podcast. Und da ist sie zu Gast und da bietet sie fantastische Einblicke in die Welt, aber dazu kommen wir noch im dritten Teil, nur dass du mich nochmal daran erinnerst, dass ich das nicht vergesse.
Rein in die Shownotes damit, ja.
Genau, also da darf man nicht dünnhäutig sein und Wahlkampf ist Wahlkampf, aber was da zum Teil eben auch, deshalb komme ich drauf, was Nathalie Grams dazu sagt, was sie als Frau aushalten muss, mit Beleidigung, also die nicht von den nicht von den Gegnern kommen, also nicht von den Politikern aus dem gegnerischen Lager, sondern von den Wählern aus den anderen politischen Lagern, die also dann zum Beispiel, und das muss man so deutlich sagen, Vergewaltigungsfantasien bis ins kleinste Detail ihr zusenden. Und da hört es dann irgendwo auf. Das hat ja auch nichts mehr mit Wahlkampf zu tun.
Nein, das hat überhaupt nichts mit Wahlkampf zu tun.
Aber das ist leider heute eben Realität. Ja, dann würde ich sagen, dann bleibt noch Laschet übrig, richtig?
Ja, genau, Laschet. Also ganz kurzer Sprung nochmal, das ist noch, finde ich noch ganz spannend bei den beiden anderen, also Baerbock und Scholz, die treten übrigens als Direktkandidatin und Kandidatin in Potsdam gegeneinander an. Finde ich irgendwie auch spannend, ne?
Also wenn man direkt
wählt. Nur. Aber nochmal klar, jetzt zu deinem Freund Laschet oder deinem Ministerpräsidenten
kann mein ich Ministerpräsident, sagen, ne? Nicht ja mein Freund, aber in, unter seiner ja, Knute.
Da haben wir auch einen Link. Den habe ich dir ja schon vorab mal geschickt,
diesen
Link auf diese Facebook-Seite, wo man einfach mal über den Lebenslauf von Armin Laschet sprechen muss. Ich will es jetzt hier nur als kurz andeuten, das führt einfach zu weit. Lest euch das mal durch, das ist hochinteressant. Da werden auch Quellen genannt, das wird auch verifiziert. Ein Punkt nur, wir hatten ja, ich glaube es war 1989, gab es ja den 50. Jahres, nee, 98, 88, Entschuldigung, war der 50. Jahrestag der November-Pogrome, also dieser diese schrecklichen Dinge dort 1938. Und zum 50. Jahrestag hat der damalige Bundestagspräsident Philipp Jenninger eine Rede gehalten, wegen der, glaube ich, einen Tag später zurücktreten musste.
Ja.
Zu Recht, wie viele sagen, weil er einfach ja in der Rhetorik zumindest unglücklich war, sagen wir es mal so.
Diese komplett misslungene Rede,
die stammt zum Teil wohl auch aus der Feder von Armin Laschet, der nämlich damals als Redenschreiber und dann wurde er an Süssmuth weitergereicht nachher als junger Mann. Und wenn man jetzt über Lebensläufe spricht, was man Baerbock ja vorwirft, dass sie da Ungenauigkeiten hat, dass sie mal eine Zeit lang nicht lange genug in Brüssel war und teilweise, keine Ahnung, im Homeoffice irgendwelche Sprechertätigkeiten übernommen hat. Bei Laschet zieht sich das so wie so ein roter Faden. Der war in einer schlagenden Verbindung als Student und hat dann über diese Kontakte, was ich ihm jetzt auch nicht vorwerfen sage, ein alter Kollege von mir hat immer gesagt, Kontakte schaden nur denen, die keine haben, gut. Aber so eine schlagende Verbindung finde ich persönlich, das ist jetzt auch wieder sehr persönlich, eher unappetitlich.
Ja.
Und was dann noch gruselig ist, dass er über seinen Schwiegervater eben viele Jobs zugeschustert bekommen hat, so als Verlagschef und so weiter gearbeitet hat, aber immer alles so ein bisschen unter der Hand. War ja auch bei der CDU in Nordrhein-Westfalen nicht unbedingt erste Wahl. Da war eigentlich eher Laumann derjenige, der da sozusagen antreten sollte. Aber er hat es irgendwie immer geschafft, aus der zweiten Reihe zu kommen. Ist ja auch irgendwo ein Talent. Aber bei Armin Laschet denke ich immer wieder, der hat einfach nicht das Format. Der hat einfach nicht das Format.
Nein, ich glaube, er wäre sicherlich ein guter Landesvater, aber auch bei Corona dachte ich, bevor Corona kam. Und Corona hat aber vieles ans Licht gebracht, eben zu sagen, okay, wer kann Corona, um es mal so schlagkräftig zu formulieren? Und Laschet konnte es definitiv nicht. Also wenn ich auch an die Impfstatistiken hier und so denke, dann wird mir also ganz, ganz grün vor Ärger. Und ich finde das ganz grün vor Ärger, sehr witzig.
Ja.
Und das ist für mich einfach, ich dachte, ja, das ist so ein NRW-Landesvater, der reist dann durch die Lande, nimmt mal hier ein Bier in die Hand und so, das hätte gut gepasst und macht vielleicht noch einigermaßen so ein bisschen Politik. Aber mittlerweile bin ich auch der Meinung, der kann absolut keinen Kanzler. Und ich glaube, die Union hätte gut daran getan, Markus Söder zu nominieren. Das haben wir uns beide, da haben wir beide schon in unserem letzten Podcast, den wir euch auch verlinkt haben, da soll uns die Zunge abfallen. Aber trotzdem wäre das wahrscheinlich, wenn man aus der Unionssicht denkt, aus der Union zwischen CDU und CSU, wäre das die bessere Wahl gewesen. Aber gut, trotzdem wird es einen Kanzler Laschet geben, oder was sagst du, Andreas? Oder alles andere wäre eine Überraschung, oder?
Also ich traue mich da nicht so richtig ran, weil ich glaube, das ist einfach jetzt, wir sind jetzt im Juni, da sind noch drei Monate bis zur Wahl, da kann unfassbar viel noch passieren.
Also, richtig, richtig.
Ich glaube, dass der ein oder andere beim Spiegel oder auch bei der Zeit vielleicht schon eine Geschichte fertig hat, weil Laschet hat unglaublich viel Angriffsfläche. Und ich glaube, der Typ, das heißt ja auch nicht umsonst, glaube ich, das ist auch in diesem Link, den wir euch da reinstellen, ne, diese Affäre, wo er mal eine Lehrtätigkeit hatte, ich weiß gar nicht, an irgendeinem privaten Institut. Und da hat er dann die Klausuren verdödelt und deswegen hieß er dann auch Würfel.
Echt? Ja, guck mal, das habe ich
also gar nicht gelesen. Also da sind so viele Pleiten, Pech und Pannen, wo du denkst, das kann, ne? Also auch diese ganzen Massengeschichte, wo er auch nicht immer nur glücklich ausgesehen hat.
Ja.
Also
Andreas, vielleicht
das Kirchliche, er hat ja auch noch einen Mitarbeiter, der, glaube ich, so extrem katholisch, also in dieser
sehr genau.
Also, so viele Angriffspunkte wie der bietet, da würde mich das fast wundern, wenn sie den nicht noch loswerden vor der Wahl.
Ja, und steile Andreas, vielleicht müssen wir dazu auch noch sagen, dass wir beide uns eigentlich, also ich hoffe, dass das ist noch so bei dir, ich weiß es ja nicht, dass wir uns eigentlich keiner Partei zugehörig fühlen, sondern dass wir im Grunde ja von Wahl zu Wahl entscheiden. Das war bei mir mal anders. Also ich war mal stark FDP-lastig, war auch FDP-Parteimitglied, das muss ich mal so sagen. Das ist aber auch schon wieder länger her. Aber ich wüsste wirklich nicht in dieser Parteienlandschaft und es ist nun mal so, dass Wahlen immer noch über Personen entschieden werden.
Ja, auf jeden Fall. Das ist
und nicht über die Partei, dass man sagt, die Parteien, das ist alles so ein bisschen spannend. Aber
wollen wir schon mal in die nächste These reingehen?
Genau,
weil das, glaube ich, passt
das
dann ganz
wollte
gut.
Ich eigentlich auch nur ne? damit
und die,
überleiten.
Und die These lautet nämlich ganz einfach, Wahlkampf, was kann diese Bundestagswahl noch retten?
Ja, Thomas, okay, meine
schon angefangen.
Antwort lautet nichts. Nein, das
stimmt. Du meinst gar nichts.
Nein, aber was kann diese Bundestagswahl noch retten? Was ich feststelle, persönlich, subjektiv, aus meiner Sicht, in meiner kleinen Bubble, wie man ja so schön bei Twitter sagt, ist, dass es tatsächlich mehr und mehr, also es ist, den politischen Gegner zu schlecht zu machen, das gehört zum Wahlkampf dazu. Für mich hat das nicht nur eine andere Qualität, sondern eine andere Dimension erreicht bei diesem Wahlkampf, bei dem aktuellen Wahlkampf. Dass nicht nur der Gegner schlecht gemacht wird, sondern dass es also auch offensichtlich extremistische Kräfte geschafft haben, dass sich die Wähler dieser Partei, zum Beispiel der AfD, nur darauf konzentrieren, den mit gefälschten Zitaten zum Beispiel bei Facebook oder anderen Medien, zum Beispiel die Grünen schlecht aussehen zu lassen, also mit erfundenen Zitaten über Kinderschändung, über irgendwelche Sachen, die überhaupt nicht stimmen und dann eben gesagt wird, ja, guckt euch an, die Grünen machen das und das und das finde ich verhältnismäßig heftig.
Und das ist eine ganz, ganz schlimme Entwicklung, die über Jahre schon geht. Da hat ja unser Freund André Wolf, den wir hier auch schon mal zu Gast hatten, auch ein schönes Buch drüber geschrieben. Da schicken wir uns auch nochmal einen Link rein, weil genau das ist dieser Punkt, ne, von Mimikama, was er da mal geschrieben hat. Aber um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, das so mit dem Festlegen, ne, ich weiß ja, du bist ja auch schon Parteimitglied gewesen, das bin ich jetzt nicht gewesen, aber ich habe jedes Jahr, seitdem ich wählen darf, und das ist immerhin seit, ja, ich glaube, seit 1988, ich weiß gar nicht genau, ob ich da schon gewählt habe. Da war, glaube ich, eine Landtagswahl. Ich glaube, das habe ich knapp verpasst. Aber ich weiß jetzt nicht mehr genau. Aber seitdem ich wählen darf, wähle ich auch. Und ich habe noch nie eine Wahl verpasst, egal welche. Mhm. Nur, ich werde auch diesmal wählen, ganz klar. Also ich bin da überhaupt nicht jemand, der sich verweigert. Aber ich bin das erste Mal 3 Monate vor einer Wahl komplett unentschlossen. Ich weiß schon, was ich nicht wählen kann, das ist klar. Da gibt es einige Parteien, die ich ausschließen kann. Aber ich kann mich auch noch nicht festlegen, weil es so für mich so, auch wenn ich so in die Wahlprogramme reingucke, oder die schon gibt, da ist auch alles so ungefähr, ne? Also wenn ich jetzt bei den, die CDU ja. hat ja nun relativ frisch sozusagen ihres vorgestellt und da merkt man so, ja, so das Motto ist so ein bisschen, ja, Probleme lösen sich von selbst. Es gibt überhaupt keine Vision aus meiner Sicht. Und dann ist so ein Satz, der ist mir aufgefallen, eine Entfesselung der Unternehmen ist geplant. Also was auch immer das bedeuten soll. Ich meine, diese
hört
Partei.
Hört sich nach Orgie an. Ne, ja.
seit wir reden von einer Partei, die seit 16 Jahren die Kanzlerin stellt.
Ja.
Dann haben sie die selber gefesselt, die Unternehmen? Oder was
muss ja, das was soll das heißen?
Ja.
Und ich finde auch, es ist keine Partei, kein Kanzlerkandidatin hat es bis jetzt geschafft, irgendwo einen Schwerpunkt zu setzen, zum Beispiel Willy Brandt, Aussöhnung, Ostpolitik, diese ganzen Sachen, also so, keiner hat es bis jetzt geschafft, irgendwie zu sagen, was genau, was konkret, also was irgendwo hängen bleibt, was am Ende des Tages hängen bleibt. Wie viele Menschen, das würde mich mal interessieren, lesen sich all diese Wahlprogramme durch? Ja?
Ja.
Wer macht das wirklich?
So. Und das musst du aber dann auch transportieren, also du musst es ja auch transportieren, weißt du?
Eben, das ist ja genau das, was ich meine, Andreas. Dass am Ende des Tages, was bleibt eigentlich beim Wähler hängen? Und bei mir bleibt, obwohl ich sehr interessiert bin, viel lese, viel verfolge in allen möglichen Medien, bleibt bei mir keiner dieser Kandidaten steht für irgendwas. Dass man sagt, vielleicht bei den Grünen bleibt irgendwo noch Umweltschutz, aber das ist auch nichts Neues. Aber zu sagen konkret, wir machen jetzt das und das und auch die Emotionen da reinpackt. Also Wahlkampf geht auch über Emotionen, gar keine Frage.
Du, absolut, da bin ich komplett bei dir. Es ist klar, ich rede jetzt gerne über Inhalte und sage, wir müssen uns auch mal die Mühe machen, mal die Programme durchzulesen.
Ja, aber das macht kaum jemand,
macht
oder?
Kaum jemand und trotzdem ist es dann auch wichtig, dass ich Menschen habe, die überzeugen. Ne? Und bei fast allen Parteien habe ich im Moment das Gefühl, sie versprechen wieder mal, die haben also nichts gelernt aus den letzten Jahrzehnten.
Richtig.
Sie haben Versprechungen gemacht und wenn es nachher um die Finanzierung geht und dieses Finanzierungsproblem werden wir noch schlimmer kriegen als in der Vergangenheit, weil diese ganze Corona-Pandemie wird uns natürlich unfassbar viel Geld kosten, also als Gesellschaft.
Ja.
Und das müssen wir alles wieder reinholen nachher. Klar, es wird nachher auch einen Wirtschaftsaufschwung geben und es wird auch wieder gut sein, aber es steht auch eine riesige Insolvenzwelle vor uns. Davon bin ich ziemlich sicher. Da bin ich ziemlich sicher. Und was wir jetzt nicht brauchen, ist noch mehr Populismus, sondern ich möchte gerne eine Kandidatin, einen Kandidaten haben, der einfach vernünftig ist, der einfach sagt, lasst uns mehr Vernunft wagen. Also
mehr Vernunft und einfach auch eine Art von Sicherheit geben kann, die aber nicht trügerisch sein darf.
Und dann,
oder eben auch die Ehrlichkeit zu sagen, Leute, das werden jetzt harte Jahre, wir werden euch die Kohle werden wir euch von euch wiederholen.
Es muss
aber das wird keiner tun, oder?
Und auch mal den Mut zu haben. Ich meine, bei der CDU habe ich so immer, ich will jetzt überhaupt kein CDU-Bashing machen, weil die SPD ist da wirklich kein Deut besser. Und auch bei den Grünen und auch vor allem bei der FDP sehe ich da ganz große Schwierigkeiten. Aber so dieses, das kommen wir gleich in der dritten These nochmal dazu. Aber auch dieses ganze, wo soll das Geld herkommen? Und dass wir immer nur gucken, Bestandsschutz, es geht immer fast nur noch darum, letztendlich Besitzstandswahrung zu machen. Ne? Und als Gesellschaft wird uns das in Schwierigkeiten bringen. Wir haben einfach jetzt schon sehr viele Menschen über 55 und älter, diese Babyboomer-Jahre, also die 1963 Geborenen, die werden jetzt langsam in Richtung Rente gehen. Und natürlich bin ich auf die angewiesen als Wähler, aber die haben ja auch kein Interesse, dass ihre Kinder sozusagen den Bach runtergehen oder dass die einfach nachher in einer Gesellschaft leben, die eben nicht nur aus Deutschland besteht, oder verhedder ich mich? Ich meine, wir müssen eben darauf achten, dass wir global und zumindest europäisch denken und nicht nur an Deutschland. Und das kommt mir auch zu kurz, ne? Dass wir einfach, wir brauchen eine Europapolitik, die von Deutschland mitgestaltet wird. Das klingt jetzt fast wie so eine Rede, aber.
Du bist komplett in den Inhalten und das finde ich auch total gut. Ich stelle mir nur ich denke zu oft vielleicht auch aus der Sicht des Wahlkampfmanagers oder auch des Wählers, dass man sagt, ich kann dir leider gar nicht mehr sagen, wen ich 98 gewählt habe, aber wahrscheinlich war es die SPD und wahrscheinlich war es Schröder, weil die haben geschafft, Schröder als starken Mann, als Macher, als jemanden, der handelt, als zu sagen, das ist jetzt Schluss mit Kohl, bam, bam, bam. Die hatten die Kamper, die hatten Franz Müntefering, die hatten etliche Wahlkampfberater, die haben da eine gute Kampagne aufgezogen, jemanden zu inszenieren. Ich habe das Gefühl, hier wird niemand inszeniert, beziehungsweise hier hat keiner wirklich, dass man sagt, jetzt Laschet kommt, bam, 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 ja, guter Landesvater, ja, ja, dies, das. Ich greife jetzt einfach mal, nee, so.
Sie verkaufen es auch schlecht. Also die ganze Kommunikation, und da kannst du fast alle Parteien nehmen. Tut mir leid,
ja,
wenn ich
ja
da jetzt Kollegen irgendwie beleidige. Das will ich nicht. Aber es sind einfach Menschen, das sind ja teilweise Journalisten, das sind PR-Berater, die machen ihren Job nicht. Das ist einfach eine Katastrophe, empfinde ich. Ja. Das, also es ist so, ich brauche doch, das Beispiel hast du ja genannt, 98. Schröder ist ja nicht wegen seines Programms gewählt worden. Das war ja im Grunde, ne? Der hat
nein
ja eigentlich im Grunde, ja, hat eine, so wie Merkel heute vorgeworfen wird, sie macht SPD-Politik, hat er CDU-Politik gemacht. Ne? Ja. Und hat, ja, ist ja,
ja, ist so, ne? Ist so.
Und aber er hat sich eben perfekt verkauft, und ich habe diesen Wahlkampf hier in Lübeck miterlebt. Da war zum Beispiel der Altkanzler, das war noch vor der ganzen Spendenaffäre logischerweise, 98, da war 2000 war er nämlich nochmal hier. Da habe ich 98 Helmut Kohl hier gesehen auf dem Marktplatz in Lübeck, da war ich gerade ganz frisch für RSH hier in Lübeck. Und das war ein alter Mann. Also wirklich und der wirkte einfach nur müde. Dagegen wirkt die jetzige Kanzlerin richtig frisch. Da bin ich auch der Meinung, wenn Merkel jetzt sagen würde, wisst ihr was, Leute, den ganzen Puff hier, das machen wir so nicht.
Ja.
Ich mache noch mal weiter. Die wird mit 40% gewählt.
Ich will
jetzt nicht sagen, was ich machen soll, weil die Merkel-Jahre, es reicht dann auch. Ne? Ich bin auch für eine Begrenzung, inzwischen war ich früher nicht. Inzwischen bin ich leidenschaftlich dafür, 2 Amtsperioden reichen.
Ja,
meinetwegen
absolut
auch 5 oder 6 Jahre, dass man nicht nur 4 Jahre Legislatur macht, sondern meinetwegen 5 oder 6. Und nach 2 ist Feierabend. Da muss jemand, ne? Also das wäre schon ganz gut.
Und damals unvergessen Peter Heinze als Wahlkampfmanager von Helmut Kohl und Generalsekretär war er ja auch.
Ja.
Und der das, also wie der Chemie-Ali oder hier der Pressesprecher von hier, nee, wie heißt er, dieser
Propagandaminister von Saddam Hussein, genau,
aus dem Irak,
ja,
so ungefähr, kam mir das vor damals, so dass der Untergang war schon völlig klar und er noch so, ja, wir werden siegen und bla bla, aber so muss man halt, das war halt, aber das waren alles noch Typen, ja, irgendwo.
Ja.
Das waren alles noch Typen, oder der Wahlkampf Franz Josef Strauß, das waren alles irgendwo Typen, und das war auch immer schon Fingerhakeln, und das war auch immer schon nicht ganz sauber, und das war auch immer schon so ein bisschen so, aber dazu kommen wir jetzt vielleicht zum dritten Punkt.
Genau.
Die viel zitierte Spaltung der Gesellschaft, wie kommen wir da wieder raus? Andreas, jetzt hast du die Möglichkeit, vielleicht wirst du ja irgendwie noch nachnominiert als Kanzlerkandidat, wenn du jetzt sagst, wie wir da rauskommen, weil ich hoffe darauf, dass das irgendwann mal aufhört mit dieser riesigen Spaltung.
Hört auf zu zündeln und weg mit dem Populismus. Ne? Also das ist, wir brauchen einfach dieses ganze Gequatsche nicht mehr. Wir können, wir leben immer noch, das habe ich, glaube ich, in der letzten Sendung auch schon mal gesagt, wir leben immer noch in einer guten Gesellschaft, die trotz aller Spaltung, gesund ist, also ich versuch's mal so zu sagen, wir haben ein System, was funktioniert und das uns auch Schutz bietet. Unser Grundgesetz ist eine wunderbare Basis für alles. Nur wir dürfen das nicht aufs Spiel setzen, und das machen wir, glaube ich, also wir als gesamte Gesellschaft, wir müssen ehrlich sein, wir müssen ehrlich zu uns selbst sein, also, und müssen die Wahrheit ertragen können, ne? Und die Wahrheit wird wehtun. Also wir sind ein Land geworden, das einfach den Herausforderungen sich nicht mehr stellt, das wirtschaftlich abgehängt wird, wenn wir so weitermachen. Guck dir die Autoindustrie an, die alle viel zu langsam reagiert haben auf die neuen Herausforderungen. Und es geht nur, das, was ich in einer anderen These auch schon sagte, um Besitzstandwahrung. Und das können wir uns nicht mehr leisten.
Das stimmt. Und ich habe 2 Dinge, die mich beruhigen. Und zwar, der erste Punkt ist, dass ich glaube, nachdem ich festgestellt habe, wie hoch das Interesse der Mehrheit der Deutschen daran ist, sich impfen zu lassen, bin ich beruhigt. Und zwar deshalb, weil ich glaube, wenn eine so hohe Zahl von Menschen bereit ist, sich impfen zu lassen, dann gehen wir gestärkt aus dieser Corona-Krise hervor, weil die Leute sagen, so, das haben wir jetzt irgendwie geschafft, dieses ganze furchtbare Zeug und dieses Hin und Her, wir haben das geschafft, und wir sind eine Mehrheit, die sich dafür interessiert, gesund zu sein und das zu retten. So, und
da
haben auch
also
andere.
Ich möchte da ungern Wasser in den Wein kippen, weil so eine Schorle, ne, muss nicht sein. Du hast recht, es ist schön, dass so viele jetzt bereit sind. Wir werden trotzdem große Probleme haben, diese 80% zu erreichen für die Herdenimmunität. weil es einfach die Kinder noch nicht dabei sind und weil viele auch nicht geimpft werden können, ja, und so weiter. Und ich glaube, das ist so mein Eindruck, korrigiere mich da gerne, wenn du das anders siehst, dass viele es einfach aus den falschen Motiven machen. Sie machen es nicht, weil es vernünftig ist, sich impfen zu lassen und weil es gesundheitlich schlau ist, sondern ich höre immer mehr, ja, ich will jetzt endlich nicht mehr testen, ich will jetzt in Urlaub fahren, ich will jetzt so.
Ja.
Ne? Und das, okay, sind für mich die völlig falschen Motive. Also ich bin ja, absolut, froh über jeden, der, ja, sich impfen lässt, weil es einfach nur vernünftig ist. Ja. Und auch keinen, es gibt auch, verdammt nochmal, und ich habe auch keinen Bock mehr, das zu diskutieren, kein vernünftiges Argument dagegen. Ne? Also das gibt, ja, es einfach nicht. Na, Punkt.
Ja. Absolut. Ja, das ist richtig. Und trotzdem glaube ich, dass es ausreicht, die Mehrheit, das Bewusstsein zu zeigen, dass Leute da sind, die bereit sind, sich zu impfen.
Ja.
Ich glaube auf jeden Fall daran. Und das gibt mir wieder Hoffnung, ja, also dass ich stark
ist ja
sein
auch
kann.
Das ist ja auch gut.
Also Optimismus, ne? Und der zweite, ist ja auch erstmal schön. Genau. Und der zweite Punkt ist, dass ich den Podcast, den wir euch verlinken von Zeit Online mit Nathalie Grams, dass ich da wieder was gelernt habe. Ich beschäftige mich jetzt so viel mit Medien und sehe mich ja auch als eine Art Journalist. Ich bin da immer so ein bisschen vorsichtig, aber einfach jemand mit sehr hohem Medieninteresse. Jetzt habe ich aber was Neues gelernt durch diesen Podcast, den wir euch auch verlinkt haben, nämlich Riding the News Cycle. Das heißt also, Nathalie Grams hat das am Beispiel von Hans-Georg Maaßen erwähnt oder beschrieben, dass der eben gepostet hat, dass die Abkürzung der Namen von Annalena Baerbock All ja, Cops, oh Gott, are Bastards. Ja, ja, genau. Und da habe ich gedacht, wie kann ein schlauer Mensch sowas schreiben? Also sie sagt, natürlich weiß der, was er tut, aber damit weiß er auch genau, er reitet den News Cycle. Das heißt, das wird überall erwähnt, er ist wieder überall in den Nachrichten und auch, ja, jetzt hat er es bis in unsere Sendung geschafft, dass ich das jetzt auch erwähne. Und das gibt mir die Beruhigung, dass ich sage, aha, auch, ja, was zum Beispiel im Springer Verlag passiert, also dass also auch Skandale in Anführungszeichen inszeniert werden, das gibt mir die Beruhigung, dass man sagt, je mehr Leute davon, ja, wissen, dass das, also dass dahinter auch ein System steckt, eine Art von System, desto mehr Beruhigung gibt mir das wieder, weil sonst zweifle ich ja schon am Verstand der Menschheit und auch
ist
am Verstand von
Hans-Georg Maaßen. Ist eigentlich diese Bullshit-Kampagne abgesagt jetzt? Die Bild hatte doch irgendwie gesagt, schickt uns euer Wutbürger-Video oder was weiß ich.
Ganz völlig furchtbar. Bekloppt. Ganz, wie, also, wie kann man nur?
Man darf aber in Deutschland das nicht mehr sagen und jetzt sage ich das hier. Das
ist, ja, ja. Nee, aber daraus können, ja, wir doch schon wieder eine eigene Sendung machen.
Ja, das ist doch komplett. Wie gesagt, habe ich auch schon mal per Twitter gesagt, ich bin nur froh, wenn ich mir diesen Schwachsinn nicht angucken muss.
Genau, das habe ich gelesen, ist, ja, das fand, ja, ich auch gut, aber die Meinungsfreiheit war zu keinem Zeitpunkt jemals in Deutschland in Gefahr nach 45, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Stimmt das so?
Das, ja, würde ich so, so sagen, oder? Also Deutschland musst du natürlich immer gucken, also wenn du Ostdeutschland, ja, nimmst, dann hast du sicherlich einen...
Ich meine die BRD.
So, ne? So. Ja, also so, das,
dann haben wir das.
Also. Ich glaube, es gibt, West. Ich weiß nicht, ein Schlusswort noch von dir, von mir.
Genau.
Ich würde sagen, es gibt Grund zum Optimismus. Also wir haben sicherlich, um es mit Helmut Kohl zu sagen, die Möglichkeit, zuversichtlich in die Zukunft zu gucken. Aber wir
blühende
müssen uns
Landschaften
da,
wird's nach Corona gehen.
Wir müssen uns anstrengen und wir dürfen halt einfach nicht auf Populisten reinfallen. Also,
ja,
das bringt uns nicht weiter. Ich würde jetzt Armin Laschet auch nicht als Populisten bezeichnen, aber ich halte ihn doch für einen Menschen, den ich nicht unbedingt als Kanzler sehen möchte.
Ja, und wir können es euch auch nicht ersparen, dass wir noch vielleicht 2-3 Sendungen vor der Wahl zu diesem Thema machen. Vor allen Dingen, wenn sich irgendwas Neues ergibt, wenn die Lage sich ändert, glaube ich, kann man so sagen, oder Andreas? Und ich glaube auch, wir messen ja auch, wie viele Leute uns zuhören, dass auch die Sendungen, wo es um Politik geht, auch auf Interesse stoßen. Also in diesem, ja, Sinne.
Witzigerweise aber die Urlaubssendung auch sehr groß. Das fand ich auch sehr,
ja, großartig. Und aber da starten wir ja auch noch ein Gewinnspiel, aber das müssen wir noch gut
vorbereiten. Das machen wir nochmal später, genau. Also,
genau.
Geht auf unsere Homepage, da findet ihr alle Infos, auch wo ihr uns in den sozialen Medien findet. Die ist nämlich ganz frisch.
Genau.
www.der-digitale-frühshoppen.de. Frühshoppen mit UE geschrieben, ganz einfach. Geht darauf, eine schöne, schlanke Seite. Nochmal herzlichen Dank an Stefan Köhler dafür,
genau,
der uns da sehr unterstützt hat.
Die auch noch erweitert wird. Also
und Janik Degner hat auch noch mitgeholfen. Also die haben uns da wirklich ein tolles Ding hingebaut.
Genau.
Und wir werden dort die ganzen Shownotes hinpacken. Also guckt euch das wirklich mal an, diese Sendung mit Nathalie Grams, die ich seit 6 Jahren verfolge ich die Frau nicht, ich bin kein Stalker. Nein, aber ich habe mit ihr auch schon Interviews gemacht. Das ist einfach eine hochinteressante Frau, die halt also sehr viel für Aufklärung getan hat schon.
Genau.
Also guckt und euch das, hört euch das an und guckt euch diese Linksammlung zu Laschet mal an. Natürlich immer jeder checkt die Quelle bitte nochmal selber, immer gegenchecken, das, genau, ist ja auch wichtig. Aber mich hat das schon fassungslos gemacht.
Und um das abschließend auch nochmal zu sagen, ganz wichtig, geht wählen. Geht wählen.
Ja, natürlich.
Das ist ganz wichtig, darüber ließe sich auch nochmal
diskutieren. Aber nicht die AfD. So viel, so, das möchte ich schon klar sagen. Wählt nicht die AfD.
So, alles klar.
Eine Wahlempfehlung, ja.
Genau. Gut, okay. Ich würde sagen, dann haben wir es dafür, dass wir schlank sein wollten, haben wir wieder sehr emotional knapp 40 Minuten vollgeschwallert. Aber ich hoffe, das war trotzdem kurz und präzise. Ihr könntet euch ein Bild machen und wir wünschen einen schönen Sonntag, eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.
Liebe Hörerinnen, Andreas. Und wer Urlaub hat, genießt den Urlaub und alle anderen halt weiter. Bis bald. So. Ich nehme die Sticks in die Hand.